SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Mit dem Ministerwechsel im Bundeslandwirtschaftsministerium steht offenbar auch eine Kehrtwende in der Politik an. Der designierte Landwirtschaftsminister Rainer hat in einem Interview über seine Pläne gesprochen. Die größten Änderungen fasst Lisa Kupper zusammen.
Keine Steuererhöhungen. Dieses Wahlkampfversprechen nimmt der CSU-Politiker Alois Rainer auch mit in sein neues Ministerium. Anders als sein Vorgänger Özdemir von den Grünen will er Fleisch nicht teurer machen. Im Gegenteil, sagt er der Bild-Zeitung. Er könnte sich sogar sinkende Fleischpreise vorstellen. Immerhin bestimme der Markt den Preis. Ob der Tierwohlcent damit komplett vom Tisch ist, ist noch unklar. Auch was Schulen und Kitas angeht, hat Rainer Pläne. Er warnt vor rein vegetarischen Speiseplänen. Fleisch gehöre einfach zu einer ausgewogenen Ernährung. Die Landwirte sollen außerdem mehr Freiheiten und weniger Vorschriften bekommen. Sie seien keine Kinder, die man bevormunden müsse, sagt Rainer.
Ob die SPD hinter solchen Plänen stehen kann, das erfahren wir heute Vormittag, wenn die Partei das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag bekannt gibt. Das Votum ist heute Nacht zu Ende gegangen. CDU und CSU haben bereits zugestimmt. Aus Berlin, Jennifer Klein.
2 Wochen hatten die rund 358.000 Parteimitglieder Zeit, um online über den schwarz-roten Koalitionsvertrag abzustimmen. Während dieser Zeit warb die Parteispitze auf mehreren Online- und Dialogkonferenzen mit der Basis um Zustimmung. Bereits am Montag teilte die SPD mit, dass mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten am Votum teilgenommen hat. Damit ist das Ergebnis für die Partei bindend. Wenn die Abstimmung positiv ausfällt, will die SPD am kommenden Montag ihre Bundesministerinnen und Minister benennen.
Ja, und auch wenn wir alle davon ausgehen, dass die SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag wahrscheinlich so absegnen, es könnte trotz allem spannend werden, meint Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Für CDU/CSU scheint alles schon eine ausgemachte Sache zu sein. Die Parteien haben ihre Minister benannt, rechnen anscheinend kein bisschen damit, dass die ganze Sache noch platzen könnte. Daran denkt man auch bei den Sozialdemokraten nicht wirklich. Aber möglich wäre es, dass die SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag ablehnen. Denn Kritik daran gibt es reichlich. Die Jusos zum Beispiel sind gegen den Vertrag. Und was passiert bei einem Nein? Denkbar wären 3 Szenarien. Erstens, dass die Unionsparteien mit der SPD nachverhandeln. Zweitens, dass die Union eine Minderheitsregierung bildet, also ohne die SPD. Oder drittens, dass neu gewählt werden muss. Das wäre der Extremfall, der als unwahrscheinlich gilt. Aber Nachverhandlungen hat SPD-Chef Lars Klingbeil auch schon ausgeschlossen. Wäre im Fall der Fälle also die Minderheitsregierung am wahrscheinlichsten. Stellen wir uns also einen CDU-Kanzler Friedrich Merz vor, der für jedes seiner Gesetze im Parlament um Mehrheiten betteln müsste. Ob er sich darauf einlassen würde? Sein Ansehen innerhalb seiner Partei wäre wohl dahin und zu seiner Natur würde Betteln sowieso nicht passen. Merz dürfte daher am allermeisten hoffen, dass die SPD-Mitglieder gnädig sind mit Schwarz-Rot.
Gedanken von Oliver Neuroth aus Berlin. Der designierte Bundeskanzler Merz hat zugesichert, die Europäische Union zu stärken. Viele erwarteten mehr deutsche Führung in Europa, sagte Merz im spanischen Valencia beim Parteitag der christdemokratischen Parteienfamilie Europas, EVP. Thomas Bertsch.
Die künftige deutsche Regierung werde viel Energie dafür aufwenden, Europa voranzubringen, erklärte Merz. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen war in Spanien ebenfalls vor Ort und äußerte sich zum Thema Migration. Nach ihren Angaben ist die Anzahl der illegalen Grenzübertritte in die EU deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr habe es einen Rückgang um 30% gegeben. Die Zusammenarbeit mit südlichen Nachbarn trage Früchte, sagte von der Leyen. Auf dem Parteitag wurde außerdem der CSU-Europaabgeordnete Weber als EVP-Chef wiedergewählt.
US-Präsident Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das Zölle für Autobauer abmildern soll. Damit will er verhindern, dass Unternehmen doppelt belastet werden. Gisela Former.
Konkret bedeutet das, Autohersteller müssen entweder die Importzölle von 25% auf Fahrzeuge oder die Zölle auf Material wie Stahl und Aluminium zahlen und nicht beides. Außerdem gelten für Unternehmen, die in den USA produzieren, für eine Übergangszeit von 2 Jahren niedrigere Abgaben für importierte Bauteile. Sich selbst bescheinigte Trump einen historisch guten Start in seine zweite Amtszeit. In einer Rede in Warren im Bundesstaat Michigan sprach er von den erfolgreichsten ersten 100 Tagen einer Regierung in der US-Geschichte.
US-Außenminister Rubio hat damit gedroht, die Vermittlungen zwischen der Ukraine und Russland zu beenden. Die beiden Länder müssten nun konkrete Vorschläge für ein Ende des Krieges bringen, sagte Außenamtssprecherin Bruce. Russlands Präsident Putin hatte zuletzt eine dreitägige Waffenruhe rund um den Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs vorgeschlagen. Bruce sagte dazu, man wolle keinen Drei-Tage-Moment zum Feiern, sondern eine dauerhafte Waffenruhe. In der Nacht hat Russland unterdessen die Ukraine wieder mit schweren Drohnenangriffen überzogen. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten Luftalarm im ganzen Land. Allein die Großstadt Kharkiv im Osten, dicht an der russischen Grenze, wurde nach Behördenangaben von mehr als 15 Kampfdrohnen attackiert. Kharkivs Bürgermeister sprach von mindestens 39 Verletzten. Ein Sattelzug mit Speiseöl ist auf der A8 am Karlsruher Dreieck am Abend in Brand geraten und hat lange Staus verursacht. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Der Laster hatte 20 Paletten Öl an Bord. Warum er Feuer fing, ist unklar. Die A8 zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad in Richtung Stuttgart war rund 10 Stunden lang bis heute früh um 5 Uhr gesperrt. Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Zahl der Wasservögel, die am Bodensee überwintern. Das ist das Ergebnis einer Zählung der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee vom Januar. Viktoria Klausnitzer berichtet.
Die Ergebnisse der 500. Zählung zeigen im Vergleich zur vergangenen Saison einen Anstieg der Wasservögel am Bodensee, so die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee. Trotzdem zeigt der langjährige Trend, dass besonders die nordischen Wasservögel seltener den langen Weg zum Bodensee auf sich nehmen, da sie in nördlicheren Gebieten im Winter wegen des Klimawandels mittlerweile gute Bedingungen vorfinden. Seit den 60er Jahren werden zwischen September und April an festgelegten Tagen die Wasservögel rund um den Bodensee gezählt. Rund 80 Menschen sind dann ausgerüstet mit Ferngläsern am Bodenseeufer unterwegs. Sie notieren sich, wie viele Vögel von einer Art vor Ort sind. Auch Daten zum Geschlecht und wie viele Junge sie haben, werden gesammelt.
Das Fußball-Champions-League-Finale ist für Paris Saint-Germain in greifbare Nähe gerückt. Am Abend gewann der französische Meister das Halbfinal-Hinspiel beim englischen Club FC Arsenal. Mit einem ganz frühen Tor, wie Taufik Khalil berichtet.
Vierte Minute, Ousmane Dembélé mit dem Tor des Abends. Paris in der ersten Hälfte schon die bessere Mannschaft. Hat lange gedauert, bis Arsenal da ins Spiel gekommen ist. Dann allerdings beste Chancen für beide Mannschaften. Paris hätte durchaus auch noch einen zweiten Treffer machen können. Arsenal aber auch genauso das Spiel gewinnen können. Also es ging hin und her, da war viel Tempo drin. Und am Ende gewinnt dann eben die Mannschaft, die das Tor macht, wenn die andere zu viel liegen lässt.
Fußballabwehrspieler Antonio Rüdiger wird für 6 Spiele in der spanischen Liga gesperrt. Das hat der Verband entschieden. Der deutsche Nationalspieler hatte im spanischen Pokalfinale einen Gegenstand in Richtung des Schiedsrichters geworfen. Die Strafe trifft den Star von Real Madrid in dieser Saison allerdings nicht mehr. Rüdiger hat sich kurz nach dem Eklat am Knie operieren lassen. Ob er für Deutschland beim Final Four Turnier der Nations League Anfang Juni spielen kann, ist unklar.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viel Sonne und schnell wärmer heute, 20 bis 27 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Das Abitur ist für viele junge Menschen die erste richtig große Prüfung ihres Lebens und gleichzeitig die Eintrittskarte für ein Hochschulstudium. In dieser Woche ist es in Baden-Württemberg und im G8-Zweig in Rheinland-Pfalz losgegangen mit dem schriftlichen Abitur. Wir beschäftigen uns deswegen in dieser Woche schwerpunktmäßig mit der Hochschulreife, haben schon bei Schülerinnen und Schülern nachgefragt, wie viel Stress das Abi für sie bedeutet und haben erfahren, dass der Abischnitt bei den wenigsten Studienfächern und Ausbildungsplätzen heute noch eine Rolle spielt. Heute wollen wir uns mit dem Thema Bildungsföderalismus beschäftigen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es in Deutschland ja kein Zentralabitur. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern sind tatsächlich relativ groß. Darüber habe ich mit Silke Focken gesprochen, Bildungsexpertin beim Spiegel. Es gibt kein offizielles Ranking, wo das Abitur in Deutschland am schwierigsten ist. Trotzdem wird gerne behauptet, dass es in Hamburg oder Bremen deutlich einfacher ist, das Abi zu bekommen, als beispielsweise in Baden-Württemberg oder vor allem Bayern. Stimmt das tatsächlich immer noch so?
Ja, das ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält. Und da sind, glaube ich, auch einige dann immer sehr stolz drauf, je nachdem, aus welchem Bundesland sie so kommen. Jetzt habe ich mir mal die Durchschnittsnoten der Abiturienten und Abiturientinnen angesehen, zum Beispiel aus dem letzten Jahr 2024. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass also das Abi, wenn es besonders schwer ist, dass da die Noten besonders schlecht sind vielleicht, weil da besonders streng bewertet wird. Jetzt war es so, dass im letzten Jahr Thüringen den allerbesten Abi-Schnitt von allen hatte. 2,13 war das dort. Und Rheinland-Pfalz hatte einen Schnitt von 2,44. Leichter waren jetzt eigentlich nur noch Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Da war es 2,48. Baden-Württemberg beispielsweise hatte einen Schnitt von 2,3. Also das wirft jedenfalls die Frage auf, ne? Sind die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg oder auch in Thüringen jetzt so viel schlauer als im Norden? Oder sind sie einfach besser vorbereitet? Oder sind die Abi-Prüfungen leichter? Vielleicht ist es ja auch so, dass die Lehrkräfte großzügiger bewerten. Das lässt sich halt alles sehr schwer messen.
Was glauben Sie denn, woran das liegt?
Also es ist tatsächlich so, dass die Abiturprüfungen nicht überall gleich sind, sondern es ist so, 2017, bis dorthin war es so, dass wirklich alle unterschiedliche Aufgaben hatten. Und seitdem gibt es einen sogenannten gemeinsamen Aufgabenpool, zumindest für einige Fächer. Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch, also jeweils die weiterführende Fremdsprache. Und die Bundesländer entsenden jeweils Fachkräfte an das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB in Berlin. Und dort werden dann gemeinsam für diese Fächer Aufgaben entwickelt, für eben diesen Pool. Und daraus können sich die Bundesländer bedienen und zusätzlich entwerfen sie dann noch eigene Aufgaben. Und aus diesem Mix entsteht dann die Abiturprüfung. Und das kann also sein, dass Abiturienten dann nur Aufgaben aus diesem Pool bekommen, kann aber auch sein, dass es vor allen Dingen landeseigene Aufgaben sind.
Das heißt, es gibt große Unterschiede, gleichzeitig gibt es aber doch seitdem eine gewisse Vergleichbarkeit, oder?
Genau, also die Kultusministerinnen und Minister, die arbeiten wirklich seit einigen Jahren daran, dass das Abitur immer vergleichbarer wird. Jetzt sind zum Beispiel auch für diesen Aufgabenpool noch andere Fächer dazugekommen. Chemie, Bio und Physik sind das. Und es wird jetzt noch weitere Reformen geben. Die betreffen die Oberstufe insgesamt, also das heißt diese 2 Jahre davor. Das hat auch mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2017 zu tun. Da ging es eigentlich um die Vergabe von Medizinstudienplätzen. Und jetzt ab 2027, also diejenigen, die dann in die gymnasiale Oberstufe eintreten, werden davon betroffen sein, dass in diesen 2 Jahren die Frage, wie setzen sich die Kurse zusammen, welche Leistungsfächer habe ich, was kann ich einbringen, kann ich auch mal einen schlechten Kurs streichen oder nicht, da soll es nochmal eine weitere Angleichung geben.
Das heißt, das Ganze wird dann auch für die Schülerinnen und Schüler flexibler?
Nee, eigentlich würde ich eher sagen, dass sich der Korridor noch etwas verengt. Also es wird dann noch mal vergleichbarer, wobei wir aber trotzdem immer noch dann weit entfernt sind von einem Zentralabitur, wo jetzt wirklich alle genau die gleichen Aufgaben haben. Aber ehrlich gesagt, ich fände es auch gar nicht so sinnvoll, denn das würde ja auch bedeuten, alle müssten im Grunde vorher auch genau den gleichen Unterricht haben, dann genau die gleichen Prüfungen, genau die gleichen Inhalte. Und das passt im Grunde ja auch nicht mit unserem Bildungsföderalismus zusammen, den wir im Grunde ja auch aus guten Gründen haben.
Das sagt Silke Focken, Bildungsexpertin beim Spiegel. Was ist die Hochschulreife in Zukunft noch wert? Unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Am Freitag geht es dann darum, ob es das Abitur in Zukunft überhaupt noch geben wird. Darüber sprechen wir dann mit Sven Gabojanski, Leiter des Zukunftsforschungsinstituts To Be Ahead.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die geschäftsführenden Minister der Bundesregierung kommen heute voraussichtlich ein letztes Mal zur Kabinettssitzung zusammen. Zum letzten Mal unter dem scheidenden Kanzler Scholz dann auch. Dabei soll unter anderem die kommende Rentenerhöhung für die mehr als 21 Millionen Rentner in Deutschland gehen. Noch Sozialminister Heil hat im März angekündigt, dass durch die gute Lohnentwicklung die gesetzlichen Renten ab Juli um 3,74% steigen sollen. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg stellt am Vormittag die Arbeitsmarktzahlen für April vor. Eine Trendumkehr am Arbeitsmarkt ist im vergangenen Monat wohl nicht eingetreten, berichtet Stanislaus Kosakowski.
Zwar zeigt das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB für die kommenden 3 Monate rückläufige Arbeitslosenzahlen an. Hauptsächlich aber richten sich die Erwartungen auf die Frage, ob die künftige Bundesregierung die Wirtschaft wieder ankurbeln kann. IAB-Forscher Enzo Weber meint, die angekündigten milliardenschweren Finanzpakete könnten einen Stimmungsumschwung bewirken. Aktuell jedenfalls zeigt der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland weiterhin schwach ist. Besonders bei den Banken, in der Gastronomie und bei Firmendienstleistungen.
In Hannover beginnt heute Abend der 39. Evangelische Kirchentag. Am Eröffnungsgottesdienst nimmt auch Bundespräsident Steinmeier teil. Das 5-tägige Treffen steht unter dem Motto Mutig, stark, beherzt. Der Kirchentag befasst sich unter anderem mit den aktuellen Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen und der Frage, ob Waffen Frieden schaffen. Zu den Veranstaltungen werden mehr als 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. An den Diskussionen nimmt auch politische Prominenz teil. Zum Beispiel der scheidende Bundeskanzler Scholz, die neue Bundestagspräsidentin Klöckner und die frühere Kanzlerin Merkel. Ab heute sind nur noch digitale Passbilder erlaubt. Das soll Fälschungen verhindern und die Herstellung der Pässe und Ausweise erleichtern. Die Bilder können in bestimmten Fotostudios und in den Behörden aufgenommen werden. Doch noch sind nicht alle Ämter startklar. Mehr von Björn Dake.
Etwa jedes zweite der 6000 Bürgerbüros in Deutschland hat ihn bisher. Den neuen Fotoautomaten der Bundesdruckerei. Dort können Bürgerinnen und Bürger künftig ihre digitalen Fotos machen lassen. Für Ausweis, Pass oder Aufenthaltspapiere. 6 Euro kostet das. Wer das fertige Dokument per Post nach Hause bekommen will, muss 15 Euro drauflegen. Das neue Verfahren soll es für die Verwaltung einfacher machen. Schließlich fällt das Einscannen der Papierbilder weg. Und sicherer soll es auch werden. Die neuen Vorgaben sollen Fälschungen verhindern. Bundestag und Bundesrat hatten die neuen Regeln für digitale Passfotos schon vor fast 5 Jahren beschlossen. Dass sie jetzt erst in Kraft treten, liegt auch am Widerstand der Fotostudios. Sie befürchteten, dass ihnen das Geschäft mit den Passfotos wegbricht. Deshalb können Bürger weiter beim Fotografen oder im Drogeriemarkt Passfotos machen lassen. Die werden dann über eine sichere Verbindung in eine Cloud hochgeladen und können vom Bürgeramt abgerufen werden. Weil die neue Technik noch nicht überall einsatzbereit ist, gilt eine Übergangsfrist. Bis Ende Juli dürfen Bürgerämter in Ausnahmefällen Papierbilder annehmen. Auch für Führerscheine und andere Dokumente gilt die Digitalpflicht noch nicht.
In Frankfurt könnte heute der sogenannte Sommermärchenprozess gegen den ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger zu Ende gehen. Als Zeugen werden der frühere FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey und der frühere Beckenbauer-Berater Günter Netzer per Video zugeschaltet. Sollten sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft auf den Vorschlag des Gerichts für ein Bußgeld gegen Zwanziger einigen, könnte der Prozess eingestellt werden. Mit dem Startchancenprogramm fördert das baden-württembergische Kultusministerium Schulen, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Das Elisabeth in der Mannheimer Innenstadt ist das einzige Gymnasium im Land, das an dem Programm teilnimmt. Heute besucht Kultusministerin Theresa Schopper die Schule. Aus Mannheim, Laura Osopüte.
Mehr als 3/4 der Schülerinnen und Schüler des Elisabeth-Gymnasiums in den Mannheimer Quadraten haben einen Migrationshintergrund. Viele kommen aus sozial benachteiligten Familien. Ein Phänomen, das sonst eher andere Schularten betrifft. Das Gymnasium hat inzwischen nach eigenen Angaben ein konkretes Konzept dafür ausgearbeitet, wie die Fördermittel aus dem Startchancenprogramm eingesetzt werden sollen. Bei ihrem Besuch will sich Kultusministerin Schopper ein Bild davon machen. Im Schulamt Bezirk Mannheim nehmen ab dem kommenden Schuljahr 48 Schulen an dem Programm teil. Hauptziel ist es, die Zahl der Schülerinnen und Schüler zu halbieren, die die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik verfehlen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.